Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Seitdem wir E-Commerce Decoded betreiben, sind jetzt 111 Folgen mit dieser hier, steht ganz weit oben ein Name und das ist die Firma Sushi Bikes mit Andy und Lisa, die da wirklich aus München heraus wunderbare Sachen machen und die Geschichte ist halt auch mega, mega schön. Wir haben es geschafft im Zuge der DMX-Go, wo ich dann nicht mehr mit dabei war, die Folge aufzunehmen. Es ist eine wahnsinnige Geschichte, die Sushi Bikes bisher geschrieben hat, von dem Basteln von Andy damals mit seinem Vater in der Werkstatt zu verrückten Fahrten, wo Andy hingereist ist. Das ist wirklich sehr, sehr spannend zu hören. Aber eben auch wie sie, und da kommt Lisa natürlich auch ins Spiel, mit einem kleinen Marketingbudget sehr, sehr große Wirkung entfalten. Das ist dann irgendwie von Fake-Out-of-Home-Kampagnen bis irgendwie zu politischen Statements, die sie da angehen, wo ich sehr überrascht war, als ich das gehört habe im Nachgang. Was aber auch einfach sehr, sehr besonders ist oder beziehungsweise die Brand widerspiegelt. Am Ende natürlich ein sehr besonderes Produkt, sehr, sehr hoher AOV, schon schwierig, das zu knacken, die Besucher dann irgendwie auch in wiederkehrende Kunden zu konvertieren. Viele Punkte, die bei der Brand mit reinspielen, die wirklich sehr, sehr besonders sind, und ich glaube, das Gespräch hat es eigentlich ganz cool geschafft, alle Punkte so ein bisschen sowohl von der Geschichte, aber eben auch vom State of the Art, wo sie gerade sind, sehr, sehr gut einzufangen. Daher an der Stelle herzlichen Glückwunsch an die drei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Folge zu hören. Es ist eine wunderschöne Folge geworden, deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, wir gehen direkt rein. Viel Spaß.
Hey Moritz, was sagst du eigentlich zu Chatamin?
Sehr, sehr gute Frage, Marvin. Chatamin ist für mich das spannendste Tool, wenn es um WhatsApp-Marketing im E-Com geht. Brands können damit ihre Kunden direkt über WhatsApp erreichen, von automatisierten Nachrichten über Service bis dann wirklich zu kompletten Chatflows. Das Ganze ist easy integrierbar in Systeme wie Shopify oder Klaviyo und sorgt einfach für mehr Umsatz durch besseren Kundendialog. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, jetzt auf chatamin.com umsehen und einen Termin mit dem Bootstrapped Team Armin vereinbaren.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit der Lisa und dem Andi von Sushi Bikes. Freut mich, dass ihr da seid. Hi!
Schön hier zu sein. Vielen Dank, Marvin.
Danke für die Einladung.
Wir haben gerade schon im Vorgespräch festgehalten, dass es 6 Jahre gedauert hat, bis wir es zu dieser Podcast-Folge geschafft haben. Das ist natürlich nur ein kleiner Witz, weil ich Andi quasi schon vor meiner Zeit im E-Commerce kennengelernt habe und ihn damals für eine Veranstaltung an meiner Uni rekrutieren wollte, sagen wir es mal so. Daher dann LinkedIn-Akquise sozusagen gemacht. Nicht ganz so erfolgreich, weil es dann, glaube ich, durch Corona unterbrochen wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das lag garantiert an der Pandemie,
ja. Ja.
Bin mir auch sehr sicher.
Hundertprozentig. Aber ungefähr genauso lange haben wir auch an dieser Podcast-Folge gearbeitet, deswegen freut es mich, dass ihr beide da seid. Holt die Leute doch gerne mal vielleicht kurz ab. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was macht Sushi Bikes?
Ich würde sagen, wie immer, Alter vor Schönheit, deshalb fange ich mal an. Genau, ich bin die Lisa, ich bin CMO bei Sushi Bikes und entsprechend für die ganze Marketing-Rasselbande verantwortlich und für die Kampagnen und die Marke. Und genau, ich bin jetzt seit 3 Jahren an der Seite von Andy und genau, davor schon generell immer in der E-Com-Bubble unterwegs gewesen. Jetzt mittlerweile auch schon 15 Jahre E-Commerce-Erfahrung im Rücken. Und genau, die setze ich jetzt seit 3 Jahren für Sushi Bikes ein und genau. Freue mich, da heute ein bisschen drüber zu erzählen.
Sehr cool.
Ich wünschte, ich könnte sagen, 15 Jahre Erfahrung im Rücken, das ist aber rein biologisch gar nicht möglich. Deswegen freue ich mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin der Andi, bin bald 31 und durfte Sushi vor 6 Jahren starten und seitdem meine eigene Radlfirma nennen, was für mich das größte Privileg und die größte Freude überhaupt ist. Fahrräder zu bauen ist wunderschön und dann noch mit so einem Team, das machen wir schon seit einer ganzen Weile jetzt,
ja. Ihr habt das ja jetzt beide in einem Nebensatz sozusagen erwähnt. Was macht Sushi Bikes denn überhaupt? Also wenn man jetzt erstmal Sushi Bikes hört, kommt man vielleicht nicht direkt darauf, was es sozusagen sein könnte.
Ich bin total gespannt, wie Lisa das immer vorstellt. Wie würdest du die Frage immer schnell beantworten?
Du, wir bauen E-Bikes, die aussehen wie ein Fahrrad, so leicht sind wie ein Fahrrad und auch nur so viel kosten wie ein normales Fahrrad. Und genau, das ist das, was uns ausmacht.
Sehr cool. Wie seid ihr sozusagen damit reingestartet? Das jetzt, ich bin mal immer gespannt, weil ich glaube, der erste Teil wird so ein bisschen mehr in Andis Richtung gehen.
Ja, glaub ich
und der
auch.
Zweite Marketing-Part dann so ein bisschen mehr in deine Richtung, Lisa. Wie bist du am Anfang sozusagen dazu gekommen? Also ich glaube, der Claim am Anfang war ja sozusagen, ein E-Bike unter 1.000 Euro herzustellen zu können. Hol die Leute vielleicht mal kurz ab, was da sozusagen der Gedanke dahinter war.
Ja, ist total schnell erklärt, weil ich einfach selbst ein E-Bike ausprobiert habe. Mein Papa hat sich damals eins gekauft, 2018 war das, und hat mich einmal damit fahren lassen. Wir haben uns immer mal wieder in Schwabing getroffen oder irgendwo in der Innenstadt in verschiedenen Cafés und plötzlich kam er mit diesem frisch gekauften E-Bike, auch über Kleinanzeigen, also war jetzt nichts Besonderes, aber Er hat gemeint, damit muss ich mal fahren. Und uns beide hat schon immer eine Fahrradleidenschaft verbunden.
Er hatte ja sogar eine Fahrradwerkstatt, oder?
Genau, er hat eine Fahrradwerkstatt gehabt und wir haben jeden Sommer eigentlich Radeltouren gemacht. Seit ich 13 war bis 16, 17 sowas. Viel Zeit auf dem Sattel verbracht, Papa und ich. Also wirklich Traumbeziehung auch. Aber mit diesem E-Bike hat er mich natürlich dann gewissermaßen geschockt, dass er jetzt als der Radl-Fan mit einem Motor ankommt. Das hat für mich nicht reingepasst, weil zu dem Zeitpunkt waren es nur Senioren, die auf so einem E-Bike fahren. Auch total schön, die haben nochmal erweiterte Mobilität, die kommen wieder rum. Das ist total gut. Aber das war das Image damals und dann hat er gemeint, ich muss das wirklich mal fahren und da vertraut man natürlich drauf und dann bin ich da rumgecruised und ich wollte es ihm gar nicht mehr wiedergeben. Ich habe mir gedacht, das ist ja die coolste Erfindung, die es wirklich seit langem gab. Man sagt ja immer, das Fahrrad ist die beste Erfindung der Welt, so bin ich zumindest aufgewachsen und ich glaube da auch stark dran. Aber E-Bike, das gibt der ganzen Industrie nochmal so eine ganz andere Chance. Du kannst jetzt plötzlich mit eingeschränkter körperlicher Fähigkeit wieder weiterfahren und ohne Schwitzen ankommen und so weiter. Und es macht auch einfach Spaß. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das wäre cool. Habe dann selber mal recherchiert, was ich mir kaufen könnte. Und da gab es halt zu dem Zeitpunkt nichts, was irgendwie für mich cool genug gewesen wäre. Ich wollte natürlich weiter ein Lifestyle-Bike haben. Bin so ein Vintage-Rennrad gefahren zu dem Zeitpunkt, wie viele in der Stadt, glaube ich. Den Look wollte ich natürlich beibehalten. Sonst wäre ich an der Uni auch wahnsinnig aufgefallen. Und das wollte ich nicht. Da hätte ich nicht mit so einem damals typischen E-Bike ankommen können.
Die waren ja damals sozusagen alle unfassbar schwer, auch sahen irgendwie ja sehr standardmäßig so ein bisschen Richtung Hollandrad, hätte ich gesagt, aus, aber halt nur mit dickeren Rahmen und so weiter.
Ja, genau, sehr auf Ergonomie ausgelegt, ja. Sehr großer Akku, sehr großer Motor, Mittelmotor und auf jeden Fall zweckerfüllt, sehr gut engineert, aber eben noch nicht die Lifestyle-Zielgruppe. Und dann habe ich recherchiert und mir gedacht, es gibt ein paar, die schauen gut aus, die kosten aber 4.000, 5.000 Euro, also brauche ich eigentlich das zu einem günstigen Preispunkt. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, wie sowas funktioniert.
Und hast dann aber auch das erste E-Bike komplett selber gebaut, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, auch mit Papa zusammen, sonst hätte ich es auch nicht geschafft, aber Einzelteile gekauft, ja, irgendwo ähnlich wie hier der Vibe. Also du hast uns gerade davor erzählt und ich finde das auch mal erwähnenswert, wenn du es nicht schon mal erwähnt hast. Das
weiß ich jetzt nicht mehr. 100 plus Folgen, keine Ahnung, ob das schon mal gedroppt worden ist.
Auf jeden Fall diese Mooswände, hat mir Marvin gerade erzählt, wurden hier von Moritz und dir gemeinsam gebaut.
Muss ich die Shoutouts nur an Moritz geben, damit habe ich nichts zu tun. Also ich habe die Rahmen da vielleicht mit ausgehöhlt, aber mehr auch nicht.
Aber das ist genau der Vibe, den irgendwie junge Gründer, Gründerinnen wahrscheinlich auch mitbringen müssen. Und so habe ich es auch versucht, mir einfach Dinge bestellt und das zusammengebastelt zu einem Bike, das dann funktioniert hat. Das war bei Weitem noch nicht das, was irgendwie marktreif war, aber es hat gereicht, um Freunde und Freundinnen mal zu überzeugen, dass sie sowas vielleicht fahren wollen, genau. Und der Traum war, unter 1.000 Euro ein E-Bike rauszubringen.
Aber das war damals quasi der USP, weil sozusagen sonst immer E-Bikes ab, keine Ahnung, ich glaube, meine Eltern haben sich damals E-Bikes für 2.500 Euro sozusagen gekauft. Aber ich sag mal, mindestens mal 1.000 oder 500 Euro sozusagen mehr gab, oder?
Ja, genau. Ich glaube, Discounter waren damals bestimmt schon um die 1.000 Euro irgendwo verfügbar. Noch nicht ganz unter 1.000, aber auf jeden Fall in der Nähe. Aber wir merken in Deutschland schon, dass Fahrrad ein Produkt ist, das braucht auch eine Marke, das braucht irgendwie eine Beziehung, das braucht ein Händlernetz hinten dran. Das funktioniert über Discounter und Baumärkte tatsächlich nicht so gut wie vielleicht andere Produktkategorien. Die waren Preisleader, sind das auch bis heute und wir kommen dann in einer ähnlichen Preisstruktur daher, aber hoffentlich eben mit Aspekten wie Marke und Service-Netzwerk.
Lass uns vielleicht nochmal 2 Minuten in deine Vergangenheit sozusagen schildern. Ich bin nämlich, was mich sehr überrascht hat, ich dachte eigentlich, ich kenne den Andi schon ganz gut, aber war, als die Hintergrundrecherche dann irgendwie so 2 Startups vorher schon aufgebracht hat. Willst du dazu vielleicht irgendwie was sagen? Weil mit 31 jetzt quasi die dritte Firma aufzubauen, ist auch irgendwie nicht selbstverständlich, würde ich sagen.
Erstmal darf ich dich kurz korrigieren, ich bin noch 30.
Ganz wichtig.
Ja, das ist noch wichtig, ja, noch 2-3 Wochen. Vielleicht bist du Aussagen schon nicht mehr, müssen wir mal schauen.
Hundertprozentig nicht.
Auf jeden Fall, Startup ist ein großes Wort, aber ich glaube mit 16 habe ich das erste Mal gespürt, wie es ist, aus irgendwas Selbstständigen Geld zu verdienen. Es war damals ein Online-Magazin, das habe ich eigentlich aus der Not heraus gebaut, über WordPress über Nacht, kann glaube ich jeder, wenn man sich ein bisschen anstrengt und ich wollte meine Artikel loswerden. Ich habe sehr gerne über Konzerte berichtet, habe die dann auch an Münchner Medien verteilt, auch an die größeren Medien. Die meisten Artikel wurden nicht veröffentlicht. Ein Münchner Medium, Muckbook, hat mir dann die Chance gegeben, dass da ein bisschen was live ging. Dann hatte ich einen Presseausweis, konnte auf Konzerte kostenlos, auf alle Veranstaltungen kostenlos. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das kann man doch irgendwie, damals habe ich nicht von Skalieren geredet, aber das kann man doch irgendwie größer machen. Und so war es dann, dass 30 junge Autorinnen und Autoren, so alle 16, 17, für dieses Magazin geschrieben haben und dafür kostenlos auf Events konnten. Das war eigentlich ganz witzig. Und hat auch irgendwie 30.000 Leute im Monat erreicht. Das ist jetzt nicht unglaublich viel. Aber man hat das erste Mal 50 Euro verdient. Man hat mal 150 Euro verdient durch Werbedeals. Ganz schlecht im Text eingebunden. Das war meine erste Erfahrung. So mit 16 parallel eine Ausbildung gemacht und so weiter. Und während des Studiums nochmal versucht zu gründen. Übrigens eine Plattform, die ich glaube, dass sie heute immer noch da sein müsste.
Das klang sehr spannend auf jeden Fall, als ich das gelesen habe, ja.
Ja, Sponsor Mio hieß das damals und der Gedanke lässt mich auch seither nicht los. Sponsoring war der Vorläufer eigentlich von Influencer-Marketing, nur meines Erachtens mehr an Projekte geknüpft. Und ich hatte damals selbst so eine Motorradreise geplant mit 16 und dafür die Subfirma von BMW gewonnen für ein Motorrad-Sponsoring. Die haben mir das gestellt für die Reise und danach konnte ich es günstig rauskaufen.
125er oder was
ja, genau. Dann rumfahren? 125er durch fünf Länder, das war das Prinzip. Und die fanden das damals cool, die hatten coolen Content, die hatten einen Blog, den wir gezeigt haben. Und solche Sponsoring-Projekte bekommen eigentlich nicht die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich kriegen sollten, sondern es wird vorausgesetzt, dass du schon eine Reichweite mitbringst und nicht mit dem Projekt an den Start gehst. Das ist ja auch sinnvoll, du willst ja auch Reichweite haben. Aber so Content-Sponsoring-Partnerschaften, die wollten wir einfach gut vernetzen, dass du dich bewerben kannst mit dem Projekt und dann kommen Unternehmen dazu und du kannst auf der Plattform matchen. Eigentlich ganz cool. Idee war okay, Execution war einfach nichts. War so nebenbei, keiner voller Fokus drauf und dann geht es auch nicht. Es gab auch große Wettbewerber, aus irgendeinem Grund haben die das aber auch nicht geschafft. Aber genau, das kann man zumindest mal Startup nennen, weil mehrere Leute beteiligt waren, aber nicht relevant, was Umsätze oder Exit betrifft.
Okay, spannend. Und dann sozusagen nicht ganz fast forward, aber ins Jahr 2018 gesprungen. Du hast dir Gedanken gemacht, dass es cool wäre, irgendwie E-Bikes für unter 1.000 Euro zu produzieren, zu verkaufen und bist dann auf die Eurobike ist es, glaube ich.
Bist gut informiert, Wahnsinn.
Ja. Ich habe gerade im Handy nachgeguckt, aber danke. Wäre witzig gewesen, wenn das jetzt falsch gewesen wäre. Aber Eurobike 2018 und hast da irgendwie dann probiert, die Händler und Lieferanten zu überzeugen, dein selbst konzipiertes E-Bike sozusagen in Massenproduktion herzustellen.
Ja, total. Also Full Transparency. Ich habe damals über Alibaba ganz viele Händler, Hersteller rausgesucht, die scheinbar Bikes bauen. Ich hatte ja keine Idee, wie sowas funktioniert. Die angeschrieben, gefragt, ob sie auf die Eurobike kommen und zu dem Zeitpunkt kamen noch sehr viele auch nach Deutschland zur Messe. Hab dann gefragt, ob wir uns treffen können, hab mir dann einen Terminplan gebaut in Friedrichshafen, die Unterkünfte waren unbezahlbar, es war noch am Bodensee, also taffer Zeitplan, morgens hin, abends zurück und untertags hatte ich 24 Termine und eigentlich habe ich überall eine Absage bekommen. Ich bin dahin mit so einer Mappe und da war ein gefotoshopptes Bike drauf, wie ich es mir vorstelle, hab da so einen Akku reingezogen und coole Rahmen, die ich gefunden habe. Dachte mir, das muss reichen, um mein Konzept zu erklären. Mehr konnte ich auch gar nicht vorbereiten aus eigener Kraft und die meisten haben gemeint, das ist unrealistisch zu dem Preis mit Import, Zöllen und so weiter, das kriege ich nicht hin. Bis auf ein Mutter-Tochter-Gespann aus Taiwan, die fanden das irgendwie cool, die fanden das sympathisch oder hatten keine anderen Aufträge, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein ganz, ganz kleiner Stand, wo du normalerweise vorbeigehst an so einer Messe, diese typischen, weiß ich nicht, 2x2 sind es wahrscheinlich oder kleiner.
Ich habe noch nie auf einer Messe ausgestellt. Aber
auf jeden Fall nur so ein Tisch, da saßen die beiden und die fanden das so toll und dann haben sie gemeint, auf der Rückreise kommen sie nochmal in München vorbei und dann sprechen wir nochmal drüber und dann saßen wir in einem Café und haben durchskizziert, was da die Kostenstruktur ist und ich habe gemerkt, für 500 Euro werde ich es nicht verkaufen können. Die haben mir mal erklärt, wie so eine Kostenstruktur ausschaut von dem Bike. Und dann war zumindest die Vision geboren, zusammen mit denen irgendwas für 1.000 Euro hinzubekommen. Und die haben mir dann geholfen, so ein Bike zu industrialisiert herzustellen.
Ja. Okay, krass. Und zeitgleich auf der gleichen Messe hast du dann auch schon die ersten Leute davon überzeugt, in eine Crowdfunding-Kampagne zu investieren?
Das kam dann 2 Monate später. Das war dann nochmal so ein Streetlife-Festival in München. Da hatte ich gute Kontakte hin zu den Veranstaltern. Green City in München, auch ein toller Verein, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen. Und habe dort einfach mal angefragt, gemeint, ich habe kein Budget für einen Stand, aber vielleicht springt ja einer ab. Und wenn ihr den nicht gefüllt bekommt, dann sagt Bescheid, ich schaffe das innerhalb von einer Woche da dabei zu sein. Mhm. Und so kam es dann auch. Eine Woche vorher habe ich Bescheid bekommen, habe mir schnell so ein Zelt bestellt bei eBay und draufgebügelt, das Logo. Und dann durfte ich da direkt vorm Siegestor in München, absolute Premium-Location, das erste Mal ein Sample zeigen. Genau. Und das Sample kam dann schon aus Asien und wurde 3 Monate vorher erst auf der Eurobike im Kopf geboren. Ja.
Und dann war sozusagen aber 2018 dann Eurobike, der erste Launch der Produkte war dann Ende 2019 hätte ich gesagt, oder?
Und ja, genau.
Die Auslieferung war dann aber schon 2020.
Das ist richtig, ja. Die Auslieferung war Anfang 2020, was eben auch bemerkenswert ist. Also wir hatten echt Kundinnen und Kunden, die haben im Juli 2019 bestellt und dann bis Februar 2020 gewartet. Anders hätte es nicht funktioniert. Anders hätten wir nicht genug Kapital gehabt, so ein Bike auf den Markt zu bringen.
Was ich gerade auch noch über dich in der Hintergrundrecherche gelernt habe, beziehungsweise gerade ist Quatsch, dass die Marke eigentlich nicht Sushi-Bikes von Anfang an heißen sollte, sondern man merkt, glaube ich, so ein bisschen den Spirit raus, dass du sehr viel selber machst, sehr viel dann improvisieren kannst, schnell irgendwie Änderungen vornehmen kannst, aber die Marke sollte eigentlich Dreis heißen, wenn ich das richtig im Kopf habe, wegen Karl von Dreis.
Korrekt.
Aber es ging aber nicht, weil die Marke dann schon belegt war und du musstest dir quasi in der Nacht- und Nebelaktion dann eine andere überlegen.
So ist es, ja. Also sie war belegt, man hätte sie rausklagen können wahrscheinlich. Es gibt ja auch so eine Nutzungsfrist, bis dahin musste die Marke genutzt haben. Die war schon überschritten, aber ich fand es irgendwie auch keinen schönen, ethisch korrekten Start, in so einen Markt reinzugehen, wenn du dann erstmal einer Dame, die irgendwann ein Projekt starten will und diesen Namen so cool findet, erstmal irgendwie den Namen wegklagst. Das fand ich irgendwie nicht schön, so ein schlechter Vibe zu Beginn. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, dann benennen wir es um. Das nennt eh jeder anders. Der eine sagt Dreis, der andere sagt Drei. am Ende wäre es einfach nur Karl von Dreis und Dreis als Marke. Fand ich total schön, weil die Geschichte auch so cool ist. Und ich habe letztens von dem Professor der RWTH Aachen erfahren, das Fahrrad ist der Grund für den Aufschwung der Industrialisierung. Das wusste ich so gar nicht, weil es verändert hat, dass Menschen zur Arbeit fahren können, versus dass die Arbeit irgendwie zu den Menschen kommen muss. Und das hat ja dann quasi das gesamte Wirtschaftssystem verändert. Und das war möglich durch das Laufrad, auch eben die Draisine von Karl von Dreis. Wusste ich alles nicht bis letzte Woche. Also jetzt konnte ich hier so einen Fact streuen und wirke als
gelesen. Wow. Experte.
So, ich hoffe, du bist beeindruckt, Lisa.
Wer sitzt da neben mir? Ich kenne den Mann gar nicht. Krass.
Wow. Aber was sagt die Marketing-Expertin? Sushi Bikes oder Dreis?
Ja gut, also für mich tatsächlich ist Sushi Bikes tatsächlich die bessere Wahl, weil es unfassbar krass ist, wie viel du mit auch KundInnen über den Namen ins Gespräch kommst. Das ist einfach im ersten Step so weird, so hä, okay, was soll Sushi-Bike sein? Und ab da habe ich die Leute dann schon. Dann beschäftigen sie sich tiefer damit. Sie finden es irgendwie spannend. Ich habe die Aufmerksamkeit gecatcht und ab dann kann so der klassische Funnel losgehen. Deshalb bin ich sehr happy, dass es Sushi geworden ist am Ende.
Aber am Ende habt ihr das Sushi einfach gewählt, weil ihr quasi in der Aktion oder bei der Namensumstellung sozusagen Sushi bestellt hattet und dann dachtet, ja, warum nicht?
Ja, genau. Wir haben einen Monat tatsächlich überlegt. Also wir hatten schon ein bisschen Zeit. Ah, okay. Wir haben einen wilden WhatsApp-Chat mit den Mitgesellschaftern, die da mitgewirkt haben. Diverse Ideen, auch echt coole Ideen. Immer wieder auch zum Markenanwalt geschickt. Kann man das so machen? Kann man nicht machen? Konflikt da? Geht wieder nicht.
Willst du so ein paar Best-of droppen?
Best-ofs? Oh Gott.
Ich kann mich noch erinnern. Ich fand einmal auch Burli ganz witzig, weil es so ein bayerisches, mein Papa nennt mich Burli, weil es ist der Sohn quasi. Und das fand ich irgendwie ganz cool.
Aber danke für die Übersetzung.
Gerne, ja. Kurz erinnert, dass wir nicht in München sind hier. Aber dann hat ein Mitgesellschafter so einen Hund mit Schlappohren reingeschickt auf die Reaktion, als Reaktion auf Burli, hat er gemeint, der heißt wahrscheinlich Burli. Dann war der Name auch wieder weg. Also so sind ganz, ganz viele Namen irgendwie nicht in Frage gekommen. Ich fand auch Roundabout total cool, war aber ein bisschen lang, so der Kreisverkehr. Das war einer meiner Favoriten. Aber am Ende, ich glaube, Sushi war keine schlechte Wahl und ich habe damit tatsächlich ein, zwei Tage gebraucht, ob das wirklich der Name ist, weil wir saßen da beim Essen, haben gesagt, jetzt diese Longlist, wir müssen uns entscheiden, das kann nicht weitergehen, wir brauchen jetzt einen Namen, wir müssen launchen, die Agentur muss auch irgendwann mal den Namen für die Website haben. Und dann haben wir gesagt, bis Mitternacht muss es passieren und da gab es tatsächlich Sushi und dann haben wir gesagt, wieso nehmen wir es nicht einfach Sushi? Und das war irgendwann kurz vor Mitternacht.
Geil.
Dann haben wir gesagt, wir nehmen das alle nochmal mit. Es kann jetzt auch eine überstürzte Entscheidung sein. War es wahrscheinlich auch, aber am Ende war es hoffentlich eine gute Entscheidung. Auch wenn ich inzwischen immer darum bitte, nicht die Frage zu stellen, warum wir so heißen. Jetzt habe ich es doch erzählt, jetzt durch die Hintertür gefragt.
Stimmt.
Ja, es gibt ein klares Verbot in meinem Briefing, nicht nach Sushi zu fragen, warum wir so
heißen. Sehr clever. Guter Mann, würde
ich
sagen.
Aber Marvin hat mich gerade dazu gebracht, das zu erzählen, obwohl ich es nicht wollte.
Vor allem, ich habe auch Neues gelernt. Also ich hatte ihn noch nie so weit, dass er mir mal gedroppt hat, was sonst noch so irgendwie in Frage kam. Geil.
Stimmt.
Perfekt, sehr cool. willst du vielleicht, bevor wir dann sozusagen in die weitere Journey von Sushi Bikes einsteigen, vielleicht noch ein, zwei Worte zum Cap Table erzählen, weil ich das eigentlich auch sehr spannend finde, wenn man da irgendwie liest, MyMüsli-Gründer ist mit investiert, Max Wittrock ist mit dabei. Gibt ja vielleicht noch ein, zwei spannende andere Kandidaten, die sozusagen auch damit sind. Wie kommt es dazu? Also ist das einfach Münchner Schickeria sozusagen, die sich dann da irgendwie kennt oder, keine Ahnung, in Köln sagst du Kölsche Klüngel, dass dann untereinander irgendwie so ein krasses Netzwerk vorhanden ist und dann sagt hier, der macht wohl einen guten Job, wir geben dem mal Geld oder wie ist das sozusagen zustande gekommen?
Spannend, ja. Also ich spreche jetzt generell nicht so wahnsinnig viel drüber, alles was man irgendwie öffentlich einsehen kann, kann man einsehen, da gibt es ja auch ein paar Berichte drüber, aber am Ende gibt es schon immer wieder Weiterempfehlungen. Der Erste, der auch ein bisschen Kapital mitgebracht hat, der kam über ein paar Ecken aus dem Gesellschafterkreis.
Ja.
Und dann ist Weiterempfehlung schon sehr wertvoll. Aber wir haben auch schon Investoren so dann unabhängig von den bestehenden Investoren angesprochen und gefunden und das hat auch irgendwie funktioniert.
Ja. Aber am Ende ist es jetzt nicht so, dass man Bikes quasi komplett bootstrapped aufbauen kann, sondern es braucht schon irgendwie ein gewisses Kapital und oder habt ihr das quasi nur für das Know-how und das Netzwerk sozusagen dahinter genommen?
Ich bin der Meinung, man schafft es bootstrapped und ich bin auch der Meinung, das wäre eine gute Wahl zu bootstrappen, um Abhängigkeiten zu vermeiden, um vor allem auch verschiedene Stakeholder-Interessen nicht immer zusammenbringen zu müssen, weil es auch manchmal schwierig ist. Wir haben auch Banken dabei für Working Capital, was ja ein ziemlich sinnvolles Vehikel ist, wenn man Ware baut und produziert. Banken haben aber ein fundamental anderes Interesse als Gesellschafter. Und die eine Institution möchte EBIT da sehen, die anderen Gesellschafter möchten logischerweise Wachstum sehen, weil sie ein Exit-Ziel haben. Und das zusammenzubringen ist gar nicht so einfach. Und vielleicht würde es dem operativen Fokus manchmal ganz gut tun, wenn man sich darum nicht kümmern müsste.
Okay. War das diplomatisch genug?
Das war richtig gut. Ja? Sagst du? Medienprofi.
An Moritz hat man die Regel aufgestellt, an diesem Tisch wird nicht gelogen, deswegen musst du gar nicht wie so ein Fußballspieler in einem Interview hier anfangen zu dribbeln, aber ich finde es auf jeden Fall gut, wie du es formuliert hast. Danke. Dann lass uns doch sozusagen mal ein bisschen weiter in die Wachstumsgeschichte von Sushi einsteigen, weil ich das eigentlich super spannend finde. Ihr habt es irgendwie geschafft, dann von 2020 der ersten Auslieferung oder 2019 dem ersten Go Live mit zwei Modellen, California und Maki, wenn ich das korrekt im Kopf habe, die Sachen weitestgehend auch immer von den Kunden sozusagen vorzufinanzieren oder vorfinanzieren zu lassen. War das von Anfang an so geplant oder, weil es ist ja heute teilweise noch so, dass viele Sachen irgendwie lange Lieferzeiten dann haben. Es ist bestimmt kein Best-Case-Szenario, sondern es ging wahrscheinlich einfach nicht irgendwie anders oder wie würdet ihr darauf reagieren?
Es ist definitiv was wir anders haben wollen würden. Also Lisa liegt mir permanent in den Ohren, sie braucht mehr Räder. Und ich glaube, man kann nichts Schöneres hören von einer CMO oder Firma, dass mehr Ware gebraucht wird. Ich glaube, das ist die beste Ausgangssituation erstmal. Nur die Lösung dafür ist wirklich anspruchsvoll. Und wir hatten zu Beginn die Kundinnen und Kunden, die lange gewartet haben. Dann hatten wir die Pandemie, die auch für Verzeihung gesorgt hat. Also da musste jeder lang warten, egal auf welches Bike. Dementsprechend wurde es uns da nicht so übel genommen. Aber dann gab es schon den Punkt, an dem das irgendwann gekippt ist und dann die Kundenzufriedenheit massiv gesunken ist. 6 Monate gewartet, dann vielleicht noch ein Problem mit dem Bike. Passiert auch mal, dass dann irgendwie ein Batch schlecht war. Und das sind die Momente, in denen dann sowas zu kippen droht. Und dann haben wir uns eben schon vorgenommen, auch Ware vorzuproduzieren. Aber da gibt einfach das finanzielle Setup für Startups unserer Kategorie ganz, ganz wenig her. Also Bankenfinanzierung eigentlich erst ab 3 bis 5 Jahren und da muss es auch gut profitabel sein, sonst kannst du vergessen, dass Banken da relevant Geld reingeben. Investoren wollen in Rapid Growth Firmen investieren, 10x, ich kann es nicht hören, aber da ist natürlich eine Fahrradfirma nicht dabei, sondern wir müssen Ware bauen, das ist total unsexy. Aber am Ende kann das eine Firma sein, die wahnsinnig margenreich ist und die funktioniert und das, was Deutschland ausgemacht hat, ist am Ende auch verdritt. Deutschland ist groß geworden durch Industrie und genau das dürfen wir auch nicht verlieren. Handel, Herstellung, Industrie, ist total wichtig, Engineering dahinter. Aber der Fokus auf Software in den letzten Jahren, der hat uns nicht geholfen, immer Kapital für das zu finden, was wir vorhaben. Und da will ich die Schuld gar nicht wegschieben. Am Ende kann man auch viel bootstrappen, man kann sicherlich immer noch kreative Ideen finden und das versuchen wir auch, aber leider oft limitiert dann durch Working Capital.
Ja. Okay, aber das macht ja auf jeden Fall Sinn, dass sozusagen dann darauf zu schieben oder damit zu begründen. Wenn man unendlich Geld hätte, wäre es, glaube ich, überall einfacher. Also,
das stimmt.
Würde Lisa sich wahrscheinlich auch sehr darüber freuen.
Das wäre mal was. Das wäre Andis größter Horror.
Wie ist denn die Reise dann so ein bisschen weitergegangen? Ihr habt die ersten 2 Modelle auf den Markt gebracht, dann für unter 1.000 Euro. Habt die dann sozusagen Frühjahr 2020 ausliefern lassen. Dann kam ja sowas wie die Pandemie sozusagen noch dazwischen. Irgendwann ist Lisa ja sozusagen dann auch mit dazugekommen. Willst du vielleicht so fast forward ein paar Meilensteine da durchgeben oder ein bisschen die Entwicklung beschreiben, wie Sushi Bike sich in der Zeit entwickelt hat?
Ja, erste Mitarbeiterin kam dann mit der Auslieferung. Also ihr erster Arbeitstag war eine Reise nach Rotterdam. Da haben wir die ersten Container begrüßt.
Sehr geil.
Und in so einer kleinen Lagerhalle waren die zwischengelagert. Dann haben wir die blöderweise von dort verschickt, direkt nach Deutschland. Gar nicht so gut. Da geht viel kaputt auf dem Weg. Aber da begann die Reise dann eben, 1, 2 Mitarbeiterinnen einzustellen, alles gebootstrapped, alles irgendwie aus diesem kleinen Cash-Bestand, den wir da hatten. Und dann hat uns wirklich auch für das Wachstum geholfen, das zu finanzieren. Jedes Jahr den Umsatz verdoppelt. Wenn du so eine Kurve damals jemand gezeigt hättest, das wäre unrealistisch gewesen. Aber dann kommt natürlich auch das Ende einer Pandemie und da zeigen sich dann Konsequenzen aus Handlungen verschiedener Spieler in so einer Industrie. Und das sorgte dann dafür, dass sehr viele Händler und Hersteller massiv Überbestände hatten, weil man eben keine Ware bekommen hat und die menschliche Reflexreaktion ist scheinbar dann, das Dreifache zu bestellen, obwohl die Lieferzeit gleich bleibt. Problem ist, wenn es dann kommt, halt die dreifache Menge. Und das hat den ganzen Markt leider ziemlich kaputt gemacht kurzzeitig und wenn wir uns die Verkaufszahlen anschauen, der Fahrradmarkt ist total stabil, der wächst nicht um 100% jedes Jahr, der wächst so um 5-10%.
Ist das so?
Ja, ja, der wächst nach wie vor.
Ich würde nämlich behaupten, gefühlt hatte auf einmal nach Corona jeder ein E-Bike. Mhm. Also meine Eltern hatten gefühlt schon immer eins. An der Stelle liebe Grüße an meine Mama, die seit 20 Jahren mit Fahrrad zur Arbeit fährt. Aber so irgendwann ist dann halt ein E-Bike daraus geworden. Aber dann hatte mein Vater auf einmal ein E-Bike, mein Bruder auf einmal ein E-Bike. Die ganze Familie fährt nur noch mit E-Bikes rum. Und leider kein Sushi-Bike, möchte ich kurz an der Stelle auch einschieben. ja, aber... Ich dachte, deswegen habe ich das so als krassen Hype wahrgenommen, dass durch Corona irgendwie auf einmal alle Menschen E-Bike hätten. Dann kam noch sowas wie Jobrad oder sowas dazu, wo es nochmal irgendwie einfacher wurde, das zu finanzieren.
Genau, genau. Also es wächst eben auch sehr gut und es wuchs auch mehr als diese 5-10% in dieser Pandemiephase. Aber wenn du das mal glättest, das ist ja ein Sondereffekt gewesen. Und wenn du den rausglättest, dann hast du so ein schönes, lineares Wachstum. Vor allem, und das machen manche falsch, wenn die auf den Markt drauf schauen, muss man jetzt so ein bisschen schauen auf das Umsatzvolumen, weil eben dieser Shift stattgefunden hat. Du hast selbst von E-Bikes geredet und mehr als 50% der verkauften Räder sind inzwischen E-Bikes. Und das muss man auch, Credits to Bosch, die haben das vorhergesagt, 3 Jahre vorher. Ich habe mir damals gedacht, wäre cool, das passt perfekt in meinen Pitch rein, habe das auch mit rein, dieses Statement.
Wenn Bosch da oben sagt, sagen.
Naja, wenn der Marktführer sagt, das wird so sein. Und am Ende hatten sie vollkommen recht. Und jetzt gibt es mehr E-Bikes als normale Fahrräder im Verkauf und dementsprechend dieses Umsatzvolumen, das ist signifikant gestiegen. Und jetzt sind wir zum Glück auch im E-Bike-Markt und können da hoffentlich vom Markt auch weiter profitieren. Das ist ein sehr stabiler Markt. Ja.
Okay. Aber gab es vielleicht irgendwie so ein, zwei spannende Fuck-Ups in der Corona-Zeit, die man erzählen kann? Ich würde behaupten, es ist nicht alles rosig gewesen und so wie ich dich kenne, kannst du da auch eine coole Geschichte drum bauen. Oh.
Es gibt, glaube ich, total viele kleine Fuck-Ups und es ist total schwer für mich zu erinnern, wenn man so pauschal drüber nachdenkt, aber spontan in den Kopf kommt, du wartest irgendwie 6-7 Monate auf einen Container und normalerweise so ein Seefrachtcontainer ist wirklich super, da brauchst du nichts mehr erwarten. Dann machen wir den beim Lager auf und ich war damals bei jedem Container irgendwie dabei, weil ich natürlich aufgeregt war und der Container war einfach komplett nass innen. Da stand Wasser drin, die ganzen untersten Fahrräder, die lagen einfach nur drin. Das sollen sie auch, das war so ausgemacht, aber die waren natürlich alle beschädigt. Das heißt, schnell Verpackungen bestellen, die wieder umverpacken, jedes Bike checken. Das war eben zu dem Zeitpunkt, wo ich gemeint habe, Kundenzufriedenheit ist eh schon auf der Kippe. Und dann musst du in den E-Mails kommunizieren, jetzt sind die leider, die alle schon bestellt waren, seit 6-7 Monate. Die kamen jetzt an, endlich, mit 2-3 Monaten Verspätung. Aber ich muss euch mitteilen, die sind leider nass. Und das sind natürlich diverse solche Geschichten gibt es, glaube ich. Ansonsten müsste ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken.
Aber kriegt man das dann kommuniziert, einfach wenn man ehrlich, transparent sagt, hier, sorry, es tut uns leid, ich kann euch Fotos davon zeigen, wie es aussieht, so vom Ding her. Oder,
so war es wirklich, ich habe Fotos gezeigt. Ja. Wir hatten auch so eine Facebook-Owners-Gruppe, all die, die bestellt haben oder die da rein wollten, die habe ich nochmal transparenter mitgenommen. Würde ich auch gerne heute noch mehr machen. Ich nehme das immer wieder vor und ich habe damals die größeren Player, die das auch so ähnlich mal versucht haben, ich habe mir gedacht, wieso posten die Gründer nichts mehr? Und ich erwische mich selbst dabei, so 5 Jahre später,
ist schwieriger,
poste ich da auch nicht mehr die ganze Zeit. Aber damals war es total wertvoll. Ich habe da reingeschickt, welches Ladegerät wollt ihr? Weil ich selbst vom Lieferanten die Frage gestellt bekommen habe. Also habe ich sie einfach weitergeleitet, ein Voting, und die haben sich für ein Ladegerät entschieden. Und so natürlich auch eine Kommunikation, diese Gründervideos, wenn ich mich vor die Kamera setze, und das ist natürlich, kostet wahnsinnig viel Energie, sich wieder vor eine Kamera zu setzen und zu sagen, Leute, sorry. Ich habe vor 2 Wochen gesagt, das kommt jetzt und jetzt geht's nicht aus dem und dem Grund. Aber das hat uns wirklich geholfen, da durchzukommen. Sonst hätten uns die Kundinnen und Kunden wahrscheinlich weniger verziehen.
Krass. Wann bist du denn sozusagen dazugekommen? Oder willst du vielleicht auch so in 2-3 Minuten einmal dein Background zeigen? Weil ich glaube nicht, dass der liebe Andi irgendwie ein Wildfremdes auf eine CMO-Rolle draufwerfen wird. Oder am Anfang, glaube ich, erstmal Head of Marketing. Ne?
Genau, genau. Ja. Also grundsätzlich bin ich so ein Kind der Sports-Retail-Branche. Mhm. Ich habe bei Sportcheck damals angefangen. Die haben zwar auch Retail und Online, aber ich war da von Anfang an im Online-Team und hatte da so eine Schnittstelle zwischen Wareneinkauf und Warenverkauf. Also war da immer so im Category-Management und habe von Anfang an irgendwo beide Seiten irgendwie kennengelernt, habe da verschiedenste Dinge ein- und verkauft. Von Kinderprodukten über Running, über Lifestyle-Produkte. Also das war so die erste Station, die auch spannend war, weil das damals noch zum Otto-Konzern gehört hat und große Strukturen und ultra viel Hierarchie und ich war damals schon als junge Mitarbeiterin so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich will irgendwie was verändern. Ich mag das überhaupt nicht, wenn man sagt, so, das war schon immer so, das machen wir für immer so. Ich glaube, da kommt man nicht weiter und da bin ich dann irgendwann an meine Grenzen gekommen, weil ich einfach nicht weiter gekommen bin und habe dann den Schritt gewagt, zu Keller Sports zu wechseln. Es war damals noch so ein kleineres Startup tatsächlich, auch in der Sports-Online-Branche. Und genau, als ich angefangen habe, waren wir, glaube ich, noch so 20 Mitarbeiter und zwischenzeitlich haben wir das Unternehmen dann auf über 100 Mitarbeiter hochskaliert. Und genau, in der Phase durfte ich da mitbegleiten, durfte mit einem der Gründer, mit Moritz, zusammen einen eigenen Lifestyle-Shop, eine eigene Lifestyle-Brand quasi rausgründen, wo wir quasi Sneaker und eher so Sport-Lifestyle-Produkte quasi verkauft haben. Und genau. Irgendwann dann so nach 2-3 Jahren haben wir dann aber die zwei Shops wieder zusammengelegt, also Lifestyle und Sport, weil auch da ging es dann los mit Pandemie, mit schon auch irgendwie Kaufzurückhaltung. Der Krieg ist ausgebrochen in der Ukraine, was wir damals schon auch irgendwie stark gespürt haben. Wir hatten unser ganzes Entwicklerteam dort. Es war damals schon so eine heikle Zeit. Und genau, in dem Zuge habe ich dann das Marketingteam übernommen, vor allem den Kreativpart. Und genau, irgendwann dann aber das Gefühl bekommen, dass ich so meine größte Leidenschaft, eine Marke zu bauen, bei einem Retailer nicht mehr richtig ausleben kann. Weil natürlich baust du auch irgendwie eine Marke, aber du verkaufst immer Produkte von jemand anderem. Und genau, dann kam die Stellenausschreibung als Head of Marketing bei Sushi genau richtig. Ich dachte mir so, ja, das ist jetzt genau der richtige Schritt.
Komischer Name, aber passt.
Genau, komischer Name, aber passt. Nee, ich habe natürlich Sushi auch schon so als Münchner Unternehmen länger auf dem Schirm gehabt und fand es schon immer cool, was das Team dort quasi so treibt, auch was die Brand angeht, und dachte so, hey, das kann für mich jetzt der wichtige nächste Step werden. Und genau, ich weiß noch ganz genau, wie ich abends die Bewerbung geschrieben habe. Am nächsten Tag hatte ich schon die erste E-Mail von Andi. Ich glaube, zwei Tage später hatten wir das erste Interview. 4 Tage später habe ich nochmal kurz Team kennengelernt und genau, dann war das Offer da und genau, so war klar, jetzt geht's los und genau, so bin ich bei Sushi gelandet.
Sehr cool.
So schnell waren wir da.
Das war echt krass. Damals hattest du noch echt irgendwie Pep, du.
Ich würde sagen, in meinem Kopf ist Andi auch einer der Top 3 meistarbeitenden Menschen, die ich kenne. So, aber
ob das ein Kompliment ist?
Ja, weiß ich. Das darfst du entscheiden.
Stark daran gearbeitet, dass es nicht mehr so ist jetzt.
Ist das so?
Ja.
Also früher hätte ich gesagt, du bist der krasseste Workaholic, den ich kenne. Mittlerweile habe ich noch 2 andere Jungs kennengelernt, die noch ein bisschen schlimmer sind. Aber ich weiß auch nicht, wie es bei dir sozusagen sich entwickelt hat, ob du jetzt, da du gute Unterstützung bekommen hast, ruhiger geworden bist.
Ja, ich würde es definitiv nicht als Kompliment auffassen, auch wenn es lieb gemeint ist. Und ich glaube auch viel, war auch viel Arbeit dahinter.
War notwendig sozusagen.
War notwendig, genau. Ja. Und ich bereue es auch nicht, das war okay. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, dass ich da irgendwann die Kurve bekommen habe oder jetzt bekomme.
Ja.
Und das liegt natürlich an Menschen wie Lisa, keine Frage. Und Lisa hat auch das Team eben nochmal anders mitgeformt. Also normalerweise ist ja meine Aufgabe als Gründer, spätestens wenn dann die Top-Talente dazukommen mit richtig viel Erfahrung, dass ich dann diesen Gründer-Vibe drin lasse und schaue, dass das Team funktioniert, authentisch bleibt und so weiter, für den Vibe sorge. Aber den bringt Lisa ja auch mit. Und Lisa bringt eben nicht nur die Expertise mit, sondern hat so nochmal die Marke ganz anders positioniert, aber eben auch das Team ganz anders mitgeformt. Und in dem Feedbackgespräch hast du irgendwann mal gesagt, du glaubst, da ganz gut reingefunden zu haben in die Teamkultur.
Ja.
Aber viel mehr ist die Antwort, sie hat die Kultur ja mit verändert und mit verbessert, mit aufgebaut. Und wenn einem das als Gründer auch noch abgenommen wird, dann bleibt gar nicht mehr so viel zu tun.
Dann kannst du nur noch aus Spaß Rad fahren und neue Produkte testen. Aber wie hast du Sushi denn 2022 dann vorgefunden? Also wie groß war das Team? Wie war der Umsatz? Kann man dazu irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten? Ja.
Also tatsächlich habe ich es so vorgefunden, wenn ich so aufs Marketing-Team blicke, da erinnere ich mich auch noch gut, ich hatte eine Vollzeit-Mitarbeiterin quasi und, nee, 2 tatsächlich, Robin war auch schon da. Oh, jetzt habe ich fast Robsi unterschlagen. Genau, und eine Mitarbeiterin, die so zwischen Marketing und Product hing, und ein Großteil der Marketing-Disziplinen war aber an Agenturen ausgelagert. Und genau, das war tatsächlich auch eine der ersten Dinge, nachdem ich erstmal bei Sushi angekommen bin und mir das Setup genauer angeschaut habe, dass ich gesagt habe, hey Andi, wenn man sich auch Kosten etc., Schnelligkeit und so weiter anschaut, würde ich gerne dafür pitchen, dass wir mittelfristig die wichtigsten Disziplinen und irgendwann mal mit großem Outlook das Team quasi in Hausen. Und so ist es dann auch passiert, dass ich quasi über die Monate, es war echt der Hauptfokus meines ersten Jahres, dass ich wirklich dieses Inhouse-Team aufgebaut habe, weil das heute auch, sag ich mal, das Fundament für alles ist, wie wir die Marke auch verändert haben. Und ich glaube, das ist auch so das Wichtigste, was jetzt die letzten Jahre passiert ist, dass als ich gestartet habe, war Sushi schon auch mehr als einfach ein Fahrradhersteller. Das hatte Sushi schon immer irgendwie diesen Vibe, mehr zu wollen. Aber trotzdem waren wir auch im Content, einfach auf basierend auf Teamgröße etc., auf den Möglichkeiten, schon noch so das Münchner Startup, das Fahrräder herstellt. Und das war auch viel Team-Content und wie wir in Meetings sitzen. Und das hat sich jetzt über die letzten Jahre einfach entwickelt, dass wir vom Fahrradhersteller zur Lifestyle-Marke geworden sind. Und Content bei uns einfach ganz, ganz hohe Priorität hat, sich der Content massiv weiterentwickelt hat, einfach auch mit dem Alter der Marke. Wir sind viel, viel diverser geworden in unserer Bildsprache. Wir machen mittlerweile wirklich sehr, sehr hochwertige Shootings, immer noch für kleine Budgets, weil das bleibt unser Startup-Spirit. So, und der soll auch immer so bleiben. Auch wenn Andi das anders sieht, bin ich der Meinung, dass wir das tatsächlich immer noch mit kleinen Budgets irgendwie hinbekommen. Und genau, vor allem halt durch dieses Inhouse-Team eine unfassbare Pace haben. So. Und ich glaube, das zeichnet uns als Marke einfach auf. Also wir sind unfassbar schnell. Also wenn da draußen was passiert, können wir Trends innerhalb von Stunden adaptieren, Kampagnen rausfeuern. Und das habe ich eben in meinen Anfängen schon gemerkt, dass da das Agentur-Setup, was grundsätzlich nicht gegen Agentur-Setup schießen will, aber um Gottes Willen. Aber das war damals immer so ein bisschen das Hindernis, dass es zu lang gedauert hat, weil die Agenturen auch die Creatives mitgemacht haben. Ja. Und daher quasi der Schritt. Heutzutage sehe ich es auch tatsächlich so, dass auch komplett in-house für mich nicht die einzige richtige Lösung ist, sondern ich glaube, es ist eine Kombination. Das ist mein heutiger Blick. Du hast das In-house-Team und du hast starke Partner an deiner Seite, die immer mal wieder die Perspektive von außen drauf geben und einen da einfach auch so ein bisschen mit weiterentwickeln. Genau.
Ja. Kann man ein bisschen was zu der Umsatzentwicklung sagen? Weil ich glaube, 2022 war es dann irgendwie so um die 11 Millionen, was ihr an Umsatz gemacht habt. Wie ist das sozusagen heute? Oder wie hat sich das generell von den Jahren von Start 2019 bis heute entwickelt?
Also krass, dass du sogar Umsatzzahlen dabei hast.
Ich bin auch das total geflasht, ehrlicherweise.
Wobei das Briefing gesehen hast.
Zumal wir die natürlich nicht kommentieren. Ich weiß nicht, ob die richtig oder falsch sind, aber Umsätze sprechen wir jetzt nicht so wahnsinnig gerne, aber man kann es ja grob raufrechnen. Es sind jetzt so knapp 40.000 Räder auf der Straße in den letzten 5,5 Jahren. Und das hat sich natürlich schön verteilt, erst mit starkem Wachstum und dann aber auch mit einer Stagnation. Alles andere wäre gelogen. Wer im Fahrradbereich sagt, er ist in den letzten 3 Jahren gewachsen, lügt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, dann würde ich mich echt tief dafür interessieren, wie das funktioniert.
Genau. Gut kommentiert, würde ich sagen. Da ist dann der Profifußballer wieder unterwegs.
Böse Zungen sagen, dass mit dem Start von mir die Umsätze nach unten gegangen sind. Aber tja.
Ja, okay. Das könnt ihr dann am besten untereinander nochmal ausmachen. Da
jetzt überlegen, was ihr mit der Info macht.
Okay, aber was gibt es denn sozusagen am Fahrradmarkt dann vielleicht noch für Konkurrenz? Weil gefühlt sind das doch alles große Konzerne, die Bosch dieser Welt, oder ist es dann nur das Akku, was sozusagen, oder der Motor, der von Bosch sozusagen kommt, und das sind dann andere Start-up-Marken, die auch drauf zugreifen? Weil in meinem Kopf, in meiner Wahrnehmung war Sushi eigentlich immer das einzige junge Unternehmen, was sich mit E-Bikes oder Fahrrädern generell sozusagen beschäftigt hat.
Ja, genau. Und so ist es, glaube ich, auch. In der Pandemie sind sehr viele junge Marken raufgeschossen, die dann aber für diese kleine selbstgemachte Krise eben nicht genug Rücken hatten dann und leider auch wieder gegangen sind. Da waren tolle Marken dabei, tolle Produkte auch. Ansonsten gibt es da jetzt auch nicht wirklich viel in unserem Preissegment. Also da sind wir weiterhin sehr alleine. Ist natürlich anspruchsvoll, auch in dem Preissegment Geld zu verdienen. Das ist schwierig für ein großes Unternehmen. Es ist auch schwierig, wenn du schon eine große Marke hast, da runterzugehen in dieses Segment. Das werden jetzt ein paar versuchen in den nächsten 1-2 Jahren, wenn wir die Entwicklung sehen Richtung Preissegment unter der 2000 Euro. Und da sind wir halt seit 6 Jahren und versuchen da auch unseren Platz zu halten. Kann rechts und links immer was passieren an Produkten. Glaube ich, ist auch spannend. Braucht auch das Team, brauche auch ich, dass irgendwie ein frischer Wind drin bleibt. Ja. Aber wir werden genau das Gegenteil sehen im Markt, was bisher passiert ist. Die Preise sind raufgeschossen ohne Ende, auch aufgrund von Leasingoptionen. Menschen haben sich total verkalkuliert, was sie sich leisten können. Haben sich ein Fahrrad für 5.000 Euro angeschafft, weil die Leasingrate in Ordnung war. Wechselst einen Arbeitgeber und musst das Rad verkaufen, weil du kannst es nicht rauslösen mit einem normalen Gehalt. Ja. Da musst du schon ganz schön was auf der Kante haben. Und das merken Menschen. Und der Markt merkt auch, dass das Verbraucherverhalten immer noch angestrengt ist. Und Lisa hat es angesprochen, Krieg der Ukraine und so weiter. Viel passiert. Das spürt man immer noch. Und Nicht umsonst passiert rechts und links sehr, sehr viel Ungutes. Ungutes für die Wirtschaft, Ungutes auch für die Produktinnovation. Die Innovation ist total ins Straucheln gekommen. Es kommt nichts Neues mehr. Jeder bringt das gleiche Rad nochmal raus, nur in einer anderen Farbe, weil kein Cash da ist, weil zu viel Bestand da ist. Und da freue ich mich, dass sich das gerade so ein bisschen löst. Und ich habe das Gefühl, nächstes Jahr wird die Befreiung auch im Fahrradmarkt.
Ist das bei euch aber auch der Fall, dann einfach zu sagen, okay, wir haben hier ein schwarzes Fahrrad und das kommt jetzt in Matcha dann sozusagen nochmal neu raus, weil das könnte man ja jetzt, wenn man irgendwie euch böse Sachen unterstellen wollen würde, genau so formulieren, aber tendenziell hat sich das Produktportfolio ja auch weiterentwickelt, also früher waren es nur Bikes, jetzt ist noch viel, viel mehr Zubehör quasi im Shop mit online, sind noch neue Modelle mit dazugekommen, ich glaube, es gibt auch generell mehr Varianten als früher, wie hat sich das vielleicht so ein bisschen bei euch im Laufe der Zeit entwickelt?
Ja, also da kann ich auch gerne mal ansetzen, weil das ein Thema ist, wo ich Andi auch immer wieder mit der Peitsche treibe und sage, hey, wir müssen das Sortiment einfach erweitern, auch aus Profitabilitätsgründen. Also für mich im Marketing macht es ja vor allem dann Spaß, wenn ich quasi Wiederkäufer generieren kann. Und mit einem Fahrrad ist es natürlich eigentlich ein klassisches Neukundenbusiness. Du kaufst den einmal teuer ein und auch wenn er dann ein Fan ist, klar, empfiehlt er dann vielleicht noch an Freunde, Familie weiter, was auch top ist, aber den Wiederkauf kann ich nicht generieren, wenn ich sonst nichts anbieten kann. Und da ist jetzt echt viel passiert. Wie gesagt, im Zubehörbereich kommen tagtäglich echt neue, coole, innovative Produkte raus. Wir hatten jetzt auch jüngst den Test, dass wir quasi neben unserem Citybike auch ein Trekkingbike rausgebracht haben. Da haben wir einfach auf Kundenwünsche reagiert, weil wir in jeder Umfrage quasi hören, wir wollen jetzt einfach mal eine Gangschaltung von euch sehen. Bringt jetzt endlich mal eine. Und deshalb haben wir dieses Jahr gesagt, wir machen jetzt diesen Test und extra bewusst in einer kleinen Stückzahl und einfach diesen Proof zu haben. Kauft ihr es dann auch wirklich, wenn wir es anbieten? Und das haben wir jetzt auch gemacht und unser Tabi rausgebracht. Und das hat uns beide tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr positiv überrascht, dass das Bike jetzt aktuell tatsächlich sogar ausverkauft ist. Also das wurde uns komplett abgenommen. Und das Spannende, was ich halt dort gesehen habe, ist, dass ein Drittel der Tabi-KäuferInnen auch schon ein Citybike von uns besitzen. Und das zeigt mir halt wieder, was in Richtung Produktportfolio für unsere Brand noch an Musik irgendwie drin ist, wenn wir langfristig in weitere Richtungen irgendwie denken. Weil wenn du einmal ein Sushi-Fan bist, dann wirst du auch andere Modelle oder Zubehör von uns kaufen. Und natürlich haben wir auch das Portfolio in Richtung eigene Versicherung weiterentwickelt. Ist ja auch so Recurring-Umsatz, der darüber immer wieder reinkommt. Und genau, das sind jetzt so die Entwicklungen bisher. Und der Andi hat aber natürlich auch spannende weitere Ideen, über die wir natürlich heute noch nicht im Detail reden können.
Ja, da kommen total, total spannende Dinge. Aber vielleicht nochmal kurz, weil wir haben einen Marketing-Podcast hier und viele, die sich dafür interessieren. Am Ende glaubt man ja, so ein Fahrrad bestellst du einmal und dann kommt gar nichts mehr. Und so ist es größtenteils auch, zumindest in der Anfangsdenke. Das heißt, bei uns war immer das Credo, ein Bikeverkauf muss profitabel sein. Wenn du da einen zu hohen CAC hast, dann kriegst du es nicht mehr hin. Spannend wird es eben dann durch diese Erhöhung irgendwie vom CLV und das schaffst du schon mal 200-300 Euro an Zubehör, wird nochmal dazugekauft in der Regel. Ja. Und damit kannst du ja schon mal viel profitabler sein mit dem ersten Bike-Kauf. Und wenn jetzt noch diese These eben bestätigt wurde, dass wir andere Modelle auch noch unterbekommen und die gleichen Kunden ansprechen, die nochmal ein Modell kaufen, dann kann es ja hinten raus richtig profitabel sein. Und das hat jetzt ein bisschen was gelöst auch in uns, dass wir endlich gesehen haben, es funktioniert. Wenn wir weitere Bikes rausbringen, können wir die eigenen Kundinnen und Kunden nochmal aufwerten im Umsatz. Und sowas wie ein Product Launch Prozess, vielleicht, du willst ja Geschichten hören, jetzt erzähle ich einfach hier Geschichten. Letzte Woche
zum Beispiel. Ich bin bereit.
Ja, ist Wahnsinn, weil das so eng vernetzt ist und da auch Lisa viel beigetragen hat im Marketing. Wenn du so ein Produkt auf die Seite stellen willst, dann sind inzwischen ja total viele Menschen beteiligt. Irgendwie Logistik muss was anmelden, im Lager muss die ganzen SKUs anlegen, Website muss die Seite anlegen fürs Produkt. Dann müssen irgendwie Creatives erstellt werden im besten Fall oder noch Product Images bearbeitet werden. Produkt muss irgendwie Sourcing übernehmen, also total viele Menschen beteiligt. Und ich war kürzlich um 9 irgendwie morgens beim Frühstück noch gesessen und dann habe ich News gesehen, Laser bringt so einen Helm-Transmitter raus, dass du kommunizieren kannst. Und in der Rennrad-Bubble wird das die Zukunft sein. Jeder wird kommunizieren wollen, das ist ja auch Gamification und so. Ich glaube, das kommt richtig krass in der Rennrad-Bubble.
Passiert ja aber beim Motorradfahren auch schon.
Der Standard inzwischen, ne? Die haben alle so ein Headset. Ja. Und das wird da auch passieren und wir sind zwar kein Rennradanbieter, aber im Zubehör haben wir Potenziale, schnell zu sein und die richtigen Produkte auszuwählen. Und dann habe ich geschaut, um 9 kam die Pressemitteilung und keiner hat es online. Warum schicken die Pressemitteilung raus und du kannst dieses Produkt noch nicht kaufen? Habe ich kurz beim Lieferant angerufen oder nachgeschaut online erstmal. Ist das denn schon verfügbar? Konnten wir bestellen? Also haben wir schnell Ware beschafft. Product Manager Laurin hat sich sofort darum gekümmert, hat dann dort angerufen, hat gemeint, wir brauchen die Ware sofort. Wir wollen die Ersten sein, die es launchen. Und innerhalb von anderthalb Stunden war diese Seite live. Und dieser Product Launch Prozess war damals so dieses Horrorwort in der Firma.
Stimmt.
Auch als du reingekommen bist, hat jeder gezittert. Oh Gott, Product Launch Prozess, das gibt auf jeden Fall wieder einen Eskalationstermin, weil irgendeine Ecke hat nicht funktioniert. Und das nur als Beispiel, auch getriggert natürlich durch viele Peitschenhiebe von Lisa. Wir müssen viele Zubehörprodukte launchen. Geht aber nur, wenn Prozesse auch gut funktionieren und nicht jedes Mal ein Drama ausbricht und ein Beispiel für, jetzt funktioniert es ganz gut.
Aber früher hättest du dich noch um 22 Uhr gefühlt hingesetzt und den Code für die Seite selber geschrieben.
Ich hätte es selbst gemacht.
Ja.
Noch schnell geshootet.
Ja, so gefühlt auf jeden Fall, ja. Okay, ich glaube, es gibt noch ungefähr 70 Fragen, die ich zu Sushi Bikes im Kopf habe. Aber lass uns dann vielleicht, bevor wir in den tieferen Marketing-Part einsteigen, nochmal eine Frage stellen, die ihr gerade so ein bisschen schon, glaube ich, beantwortet habt. Wo soll es mit Sushi Bikes in Zukunft hingehen? Also was kommt vielleicht für neue Produkte? Was kann man hier schon ein bisschen teasern, ein bisschen droppen? Oder wie soll sich die Marke generell in Zukunft entwickeln? Weil ihr werdet das jetzt nicht bauen und nächstes Jahr einen Exit anstreben, würde ich zumindest mal behaupten. Nee. Okay. Lisa hat so mit dem Kopf geschüttelt und du so, ja, gucken wir mal erstmal, was der sagt. Nee,
nix. Ja, was würdest du dir denn wünschen an Produkten? Ich spiele den Ball mal zurück, was muss Sushi rausbringen?
Ey, bisher bin ich noch kein Sushi-Kunde. Also,
ja, aber wenn du die Marke erlebst, also genau, vielleicht.
Ein bisschen Kleidung fände ich auf jeden Fall noch spannend. Ich weiß nicht, wie tief ihr da drin seid. Ich bin ja jetzt glücklicher Besitzer von Socken. Da kann man ja auf jeden Fall schon mal reingehen. Das werdet ihr wahrscheinlich auch schon gut machen, die Sachen. Unabhängig davon habe ich mich viel auf den Podcast vorbereitet, aber nicht auf diese Frage.
Verstehe. Aber man kann ja auch vielleicht Interaktion, ich weiß nicht, ob das funktioniert in diesen neuen modernen Medien,
auf jeden Podcast. Fall.
Da kann man bestimmt auch drunter kommentieren, was wünscht ihr euch für Bikes von Sushi? Was würde vielleicht ganz gut passen? Das würde, fände ich mal ganz spannend, um zu prüfen, ob das, was wir im Kopf haben, das Richtige ist. Ich glaube, weiteres Wachstum wird über verschiedene Produkte noch kommen. Nur in diesem einen Segment zu bleiben, wird funktionieren, kann ein Weg sein. Ich glaube, viel spannender ist aber auch, und vor allem auch, um diese Energie loszuwerden. Ja. Merkst du, Lisa kann ja nicht still sitzen.
Ich merke es gerade selber schon wieder.
Ich merke auch schon, langsam müssen wir. Die hat ja Energie für 8
Lisas Part kommt ja jetzt erst.
Achso, ja, okay.
Bleib noch sitzen.
Genau, und dann braucht es natürlich auch fürs Team immer wieder so ein paar Anreize, nochmal richtig Gas zu geben. Und ich glaube, andere Produkte können dafür sorgen, die Marke nochmal anders aufzuladen und auch die Power im Team zu nutzen, was da eigentlich noch alles möglich ist. Nicht nur beschränkt auf dieses eine Produkt. Aber dann natürlich auch irgendwie anzuschauen, wie kann man es noch vertreiben? Ist E-Commerce der einzige Weg oder kann man vielleicht auch den Handel dann doch mal überzeugen, gute Fahrräder zu verkaufen?
Diese Folge wird präsentiert von ChatArmin, der führenden Plattform für WhatsApp-Marketing im E-Commerce. Mit ChatArmin kannst du deine Kunden direkt über WhatsApp erreichen, automatisierte Kampagnen aufsetzen oder deinen Service skalieren. Egal, ob Shopify, Klaviyo oder andere Tools, ChatArmin integriert sich nahtlos in dein Setup. So holst du mehr Umsatz aus jedem einzelnen Kundenkontakt. Mehr Infos findest du auf chatamin.com. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Cool. Ich bin sehr gespannt, wie sich es dann in Zukunft rund um Sushi Bikes entwickeln wird. Dann lass uns noch mal zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdet ihr gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Kurz die Fragen vermixt in meinem Kopf.
Ja, ich fange mal an. Da habe ich mir tatsächlich, ist, glaube ich, die einzige Frage, auf die ich mich wirklich vorbereitet habe, weil die könnte ich so aus dem Bauch raus irgendwie wirklich nicht beantworten. Und ich bin tatsächlich bei Angela Merkel rausgekommen. Und ich will natürlich auch noch erklären, warum. Weil ich will ja immer von jedem Menschen irgendwie lernen. Und ich glaube, mit einer Frau an einem Tisch zu sitzen, die mit den mächtigsten Männern dieser Welt irgendwie gesprochen hat und ein Land geführt hat. Da kann man sicherlich auch so für seinen eigenen Führungsstil oder für sein eigenes Mindset extrem viel mitnehmen. Deshalb, Angie, falls du das hörst, ich bin ready für ein Cappuccino mit Hafermilch.
Sehr cool. Du sahst gerade so aus, als wenn du noch nichts bisher von der Frage wusstest und dir jetzt erstmal Gedanken machen musstest.
Das wäre so typisch,
Ich habe das Briefing jetzt nicht 100% gelesen.
Andi liest Frage keine Briefings und keine langen E-Mails
deswegen
generell.
Deswegen haben wir es auch an dich geschickt.
Genau, just for your info.
Ja, ist ein Problem tatsächlich, aber die Frage finde ich schön. Ich habe auch immer in Politik gedacht, damals, als ich bei BMW noch gelernt habe, irgendwie in der Ausbildung, habe ich gesagt, ich würde gerne mit Norbert Reithofer, das war damals der Vorstandsvorsitzende, den würde ich so gerne mal einen Tag begleiten und mit ihm wahrscheinlich dann noch einen Kaffee trinken gehen. Also so Vorstand in einem Unternehmen hat mich schon immer interessiert, in einem Großkonzern, aber Politik in letzter Zeit natürlich auch sehr. Ich habe es auch mal mit Barack Obama irgendwie, aber vielleicht auch zu groß, ich weiß es auch nicht. Also eigentlich bin ich ganz zufrieden, wenn ich zu der Zeit komme, dann mit Freundinnen und Freunden Kaffee zu trinken. Das finde ich inzwischen viel schöner. Ich habe so viele Business-Lunches und Dates gehabt. Am meisten, egal.
Ja. Ist doch auch eine schöne Antwort. Kitschig
geworden fast.
Nö, ich finde die schön.
Doch, den kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Und gibt mir vielleicht jetzt auch, wenn ich es gut hinbekomme, die perfekte Überleitung.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Weil ihr eben schon zwischendurch angesprochen habt, dass ihr sehr schnell seid, auf Sachen zu reagieren. Und ich das sehr spannend finde, wie ihr beiden euch vor allen Dingen auch persönlich dann manchmal positioniert. Vor allen Dingen dann gegenüber Politikern, die manchmal vielleicht irgendwie ein bisschen Quatsch im Internet erzählen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt genauer drauf eingehen wollen oder ob ihr sagt, nee, lass mal sein, ist auch okay. Aber das finde ich im Marketingbereich halt bei euch irgendwie sehr spannend, dass ihr sehr klar, sehr direkt seid. Moritz hat das im Vorgespräch zwischen uns beiden sozusagen ein bisschen so gesagt, mit irgendwie einer Marke, die man krass fühlen kann, obwohl man gar nicht so wirklich den Kontakt dazu hat. Also
ja, wir können mal gerne drüber quatschen. Witzigerweise haben wir letztens auch erst darüber geredet, dass natürlich immer wichtig ist, dass wir einmal unsere Personal Brands auch nochmal trennen von der Marke Sushi Bikes und dass wir natürlich unter unseren Personal Brands auch nochmal ganz andere Statements politisch abgeben können, als wir es als Company auch wollen, aber trotzdem auch als Company-Brand, da habe ich auch vorhin auf der D-Mexico kurz drüber gesprochen, haben wir halt für uns so drei klare Eckpfeiler für uns definiert. Themen, die uns besonders am Herz liegen, wo wir uns eben auch klar positionieren wollen, wo wir bewusst Diskurs anregen wollen und wo es für uns dann auch bewusst in Ordnung ist, dass mal auch ein Diskurs irgendwie knallen kann, weil, sind wir mal ehrlich, deshalb macht man Diskurs, weil es oft konträre Meinungen irgendwie dazu gibt, weil du aufrütteln willst. Und das sind für uns eben drei Bereiche. Einmal natürlich ganz klar das Thema nachhaltige Mobilität. Wir sind aus dem Antrieb heraus auch entstanden, dass wir die Stadtbilder von Innenstädten verändern. Wir wollen einfach mehr Leute in Innenstädten von Auto aufs Bike irgendwie bekommen und gerade das Pendeln in den Innenstädten einfach mit dem Fahrrad möglich machen. Deshalb setzen wir uns auch rund um diese Themen immer wieder gezielt ein. Auch mit unserer letzten Kampagne rund um die IAA haben wir uns da witzige Dinge irgendwie überlegt. Kann ich jedem nur empfehlen, mal unseren Instagram-Kanal sich anzuschauen. Da waren wir nämlich mit Bernd der Lastenradbühne in der Münchner Innenstadt unterwegs und haben da ganz schön für Furore gesorgt. Also genau, ich würde sagen, das hat Diskurs angeregt für das Thema, das uns einfach am Herzen liegt, dass zum Beispiel die Münchner Innenstadt, aber sicherlich auch hier in Köln noch einiges dafür tun kann, dass Fahrradfahren in den Innenstädten einfach auch sicherer wird. So, das ist das eine Thema. Das andere Thema, was uns besonders am Herzen liegt, wo wir auch immer wieder Statements zu abgeben, ist so das ganze Thema Diversität, weil wir ein Fahrrad bauen, das für eine ganz breite Zielgruppe ist. Also wir sagen immer, Sushi ist for everybody und egal wie alt du bist, egal welche Hautfarbe du hast, egal welche sexuelle Orientierung du hast, das ist ein Fahrrad für alle und das zeigen wir in unserem Content und positionieren uns da auch immer wieder extrem klar, haben beispielsweise jetzt auch Visuals mit einer Frau, die ein Kopftuch trägt und auch diese Art von Statements polarisieren leider heutzutage, aber wir werden den Weg weitergehen, weil unser Fahrrad für jeden ist und genau das dritte ist einfach so dieses positive Lebensgefühl. Ich glaube, das fällt auch immer wieder auf, dass wir eine Brand mit Humor sind, die gerne uns selbst auch mal irgendwie aufs Korn nimmt. Und das ist so der dritte Part, zu dem wir immer mal wieder so ein bisschen bolder rausgehen.
Willst du da auch noch was zu sagen? Weil gefühlt kommt das also in meiner Wahrnehmung auch sehr stark aus Lisas Federführung, hätte ich zumindest gesagt.
Ja, so ist das auch. Und es ist auch gut so. Und es ist auch gut so, dass ich nicht immer Bescheid weiß. Den Deal haben wir auch zu gewissen Themen, dass sie auch einfach macht und ich mich dann nicht verstricke in meinen Gedanken, was kann alles passieren und so weiter. Ich bin jetzt eh kein vorsichtiger Mensch, würde ich sagen. Nee. Schon sehr risikoaffin, aber bei manchen Themen überlege ich dann schon inzwischen mal mit der Erfahrung. Aber kürzlich, IAA-Kampagne, du musst dir das so vorstellen. Ich sitze im Büro und krieg plötzlich eine E-Mail, da stand wirklich nur ein Betreff drüber und dann siehe Screenshot oder so. Und in dem Screenshot gab es eine Nachricht der Eventveranstalter mit einem Bild von Lisa, wie sie vor diesem Eventgelände steht, in diesem Poncho, wie eine Superaktivistin. Und die Nachricht lautete irgendwie, hier sind Leute von Sushi, die sagen, sie müssen aufs Gelände, sie dürfen das wohl, Polizei ist schon am Start, kümmere dich drum. Ist
ein bisschen eskaliert.
Und mit sowas muss ich dann erstmal umgehen. Das war meine Situation, dann habe ich Lisa angerufen, erreiche ich natürlich nicht.
Natürlich. Ich war am Diskutieren.
Musste mit der Polizei interagieren. Das sind schon Momente, wo ich mir natürlich kurz denke, welche Herausforderung kommt jetzt? Muss ich jetzt gleich jemand abholen? Muss ich jemand retten? Oder lasse ich sie einfach machen? Ich habe mich dazu entschieden, sie machen zu lassen.
Ist alles gut gegangen.
Wird schon gut gehen.
Ich weiß nicht,
alles gut gegangen, ja. Total.
Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber als wir letztes Jahr auf der OMR, wo wir uns auch kennengelernt haben, uns draußen getroffen haben, wollte Lisa auf einmal auch eine Szene drehen.
Stimmt,
wo ich, für TikTok. Wo du mich mit einem Fahrrad umfährst und dann irgendwie von Ordnern abgeführt wirst oder so.
Genau.
Gut zu wissen, schon.
Ich erinnere mich noch sehr gut. Ja. Aber leider wart ihr dann doch irgendwie nicht dazu bereit, ne?
Ich wäre ready gewesen, möchte ich kurz an der Stelle nochmal öffentlich auch sagen.
Ich erinnere mich nicht. Ist ein total schmaler Grat und Lisa hat es ja selber schon angesprochen, deswegen kann ich es ja hier auch mitnehmen, dass natürlich auch Gespräche stattfinden, wo ist die Linie und wann steigen wir drüber, wann steigen wir nicht drüber. Vielleicht, ich glaube, gerade stehen wir so drauf. Gerade ist es wirklich ein schmaler Grat zu, wann gehst du drüber. Und ich finde vor allem auch, und das ist ein Gedankenexperiment, das jeder und jeder auch mal mit nach Hause nehmen kann, Lisa hat es gerade selber gesagt, wir sind Bike für alle, für jeden und jede. Und dann ist es total schwierig, eine Grenze zu ziehen. Diversität ist natürlich bei Hautfarbe, bei Orientierung und so weiter. Aber nur weil ein Mensch eine gewisse Partei wählt, die uns nicht passt, dürfen wir dann ausschließen? Dürfen wir dann hart gegenspielen mit unserem Content? So? Ich glaube nicht, dass die Wahl von der Partei schon per se sagt, das ist ein guter oder schlechter Mensch und wir müssen auf jeden Fall diese Menschen ausschließen aus unserer Kampagne. So. Das will ich auch nicht. Sondern eigentlich muss es uns egal sein. Auf der anderen Seite leben wir in einer Zeit, in der es nicht mehr egal ist, in der wir uns auch wehren müssen und irgendwie auch Statements setzen müssen. Und dann ist es eben dieser ganz, ganz schmale Grat, was macht man als Marke und was macht man dann vielleicht auch im persönlichen Aktivismus. Genau. Der Gedanke lässt mich nach wie vor nicht los. Und heute kam die News in der Früh, Cherry von Ben & Jerry's ist aus der Firma ausgetreten. Krass. Finde ich crazy News, der hat vor 20 Jahren schon an Unilever verkauft. Also ich glaube,
dem geht's gut, hoffentlich.
Dem geht's gut, der wird jetzt nicht Arbeitslosengeld beantragen, ist alles in Ordnung. Aber er ist natürlich mit dem Statement ausgetreten, mit dem Statement, dass er gerade nicht mehr den Aktivismus mit dieser Firma betreiben kann, den er gerne betreiben würde. Nämlich natürlich gegen gewisse amerikanische Politik gerade. Mhm. Und Unilever hält sich zurück, weil es ein Riesenkonzern, hat wahnsinnig Schaden, wenn sie da kommunizieren in diese Richtung. Und ich verstehe beide Seiten. Als Unternehmen musst du ein bisschen aufpassen, wenn der Schaden so groß werden kann, wenn du dich da jetzt aktiv beteiligst, dann muss man die Entscheidung abwägen irgendwie. Aber ich verstehe ihn auch total.
Vor allen Dingen dann aber auch im amerikanischen Umfeld, wo so ein bisschen dann halt die Frage ist, okay, was kann da sozusagen krasses passieren, weil in Deutschland keine Ahnung, Lisa ist jetzt hoffentlich nicht festgenommen worden für ihre Aktion und auch wenn ihr irgendwie Sachen postet oder Out of Home Sachen macht, beschweren sich vielleicht Leute und es gibt einen Diskurs darüber, den ihr auch wahrscheinlich haben wollt, aber da kommt niemand für ins Gefängnis und im Worst Case leidet die Marke ein bisschen darunter oder es gibt vielleicht mal einen Shitstorm, aber ihr werdet ja jetzt nicht persönlich dafür irgendwie haftbar gemacht, würde ich zumindest mal behaupten, oder?
Ja, ich hoffe nicht. Also ich habe mich jetzt noch nicht.
Bisher noch nicht.
Genau. Ich habe ein bisschen Luft nach oben für euch. Also noch.
Ja, wenn du einen Shitstorm irgendwann von jeder Seite bekommst, dann hassen dich ja alle.
Ja.
Weil bei dem Shitstorm liebt dich eine Seite und die andere Seite hasst dich. Und polarisieren, das ist ja der Inbegriff von polarisieren, oder? Von einer Seite gehasst werden und von der anderen geliebt zu werden. Und weiß nicht, ob das eine Marke, die für alle da sein soll, auch machen sollte. Also ihr merkt, ich brainstorme hier offen, weil ich es eine total spannende Diskussion finde. Wo sollte sich eine Marke positionieren und wo nicht mehr?
Ja.
Aber ich finde, Lisa hat einen guten Weg gefunden, das zu machen. Und deswegen absoluten Rückhalt und absolute Aussage, ich muss nicht alles wissen.
Könnt ihr mal so ein paar Beispiele droppen, was ihr bisher so an Sachen gemacht habt? Weil da kommen wir sofort auch noch einer dedizierten Frage zu. Viel dann auch irgendwie out of home, so krass an das Level von Sixt oder sowas rangegangen ist, wo man ja sagt, okay, entweder ist das, keine Ahnung, vielleicht sehr stark auch davon inspiriert oder halt absichtlich sozusagen so gewählt. Aber das sind schon krasse Sprüche, die sozusagen auch irgendwie immer einen Twist sozusagen mit drin haben. Magst du da vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen?
Voll. Also wir haben natürlich, wir machen ja wöchentlich quasi verrückte Kampagnen oder neue Kampagnen. Aber ich glaube, die jetzt so im Markt auch am meisten für Furore gesorgt haben, ist zum Beispiel unsere Fake-Out-of-Home-Kampagne, die wir Ende letzten Jahres quasi rund um Black Friday gemacht haben. Kennt, glaube ich, fast mittlerweile jeder aus der E-Com-Bubble. Sprüche wie, ich bin stolz auf mein Sushi-Bike und. Und ich glaube, das war einfach so eine Kampagne, wo alles zusammengekommen ist. Timing, wir waren unfassbar schnell. Wir haben quasi mit diesem Fake-Out-of-Home-Thema, also die Art, wie wir die Kampagne dann gespreadet haben, glaube ich, auch einen Nerv der Zeit getroffen, weil ich glaube, bis heute immer noch nicht alle wissen, dass es gar kein echtes Out-of-Home war, sondern einfach nur gefaked. Das,
also Briefing steht auch Out-of-Home, deswegen.
Genau. Es war keine echte Out-of-Home-Kampagne. Das kann ich mir nämlich gar nicht leisten. Genau, es war tatsächlich eine Fake-Out-of-Home-Kampagne. Und es war, glaube ich, wirklich dieses Thema, dass es einfach so die Community mit einbezogen hat, weil was unter diesem Post passiert ist, jeder hat sich geäußert, so jeder hat seine Sprüche gebrainstormt und darüber ist das Ding einfach komplett irgendwie viral gegangen. So. Also ich glaube, das ist so eine Thematik, die ganz gut zeigt, wie wir ticken, weil irgendwie aus einem Blödeln das irgendwie anfing, ich glaube, es war in unserem Heads-Chat, ich weiß nicht mehr, als klar war, die Ampel ist gescheitert, haben wir so rumgeblödelt und Andi meinte, komm, es wäre richtig geil, wenn ich mich jetzt einfach aufstellen lasse, wenn ich eine eigene Partei gründe, weil jetzt ist doch meine Zeit gekommen. Wir so, ja, ha, ha, ha. Am nächsten Tag war er mit unserem Produktmanager dann unterwegs zur Werksbesichtigung und der Laurin, der Produktmanager, hatte wohl Langeweile auf der Autofahrt und hat mir dann auf WhatsApp im Minutentakt angefangen, diese Sprüche zu schicken. Und ich dachte mir so, fuck, das ist so geil. Das ist so geil. Und genau, habe dann mein Team zusammengetrommelt, habe gesagt, wir müssen das jetzt machen. Wir müssen jetzt was machen. Die waren am Anfang noch so ein bisschen skeptisch. Ich habe gesagt, genau, was will die Alte jetzt schon wieder? Ich habe irgendwie andere Dinge zu tun, aber manchmal muss man dann leider auch klassisch overrulen und genau, das ist dann auch passiert und genau, wir haben dann innerhalb von 2 Stunden die Kampagne gebaut, rausgefeuert und ich glaube, der Rest ist so ein bisschen History. Das ist so eine Kampagne. Eine andere Kampagne, die glaube ich auch ganz gut zu unserem Mindset zeigt, war für mich unsere TV-Kampagne, die wir dieses Jahr gemacht haben. Haben wir das erste Mal TV getestet und auch da war für uns klar, wir wollen es irgendwie nicht so machen, wie es jeder macht, sondern wir wollen halt einen Clip, der aus der Masse raussticht. Und dabei quasi ist dann die Kampagne ein E-Bike mit ohne alles entstanden, weil es eben unser Bike auch ganz gut beschreibt. Das ist das perfekte Bike für die Stadt, hat quasi alles, was es braucht, aber keinen für uns unnötigen Schnickschnack, weshalb wir dann entsprechend auch diesen Preis anbieten können. Und mit dem Slogan haben wir dann quasi definiert, dass wir einen Mann in Unterhose zeigen, der durch Barcelona fährt und eben verkörpert, ein E-Bike mit ohne alles braucht gar nicht mehr als das, was das Sushi-Bike im Endeffekt hat. Und das war schon auch eine Kampagne, die für viel Diskurs, für Lacher, für Smiles und schon auch für viel Furore irgendwie gesorgt hat. So immer so dieses bisschen anders sein, bisschen anders denken und sich einfach auch aus anderen Branchen inspirieren lassen. Ich glaube, das sind so Dinge, die uns immer wieder antreiben.
Aber das sind dann auch die Sachen, wo ihr sagen würdet, das ist gerade noch so online, das ist nicht irgendwie zu krass, dass es zu edgy wird und irgendwie die Politiker dann schlecht redet, aber es ist halt schon witzig, genau, quasi auch, um
genau sowas zu gehen. Das war, glaube ich, auch so eine Essenz von dieser Politikerkampagne, ja, dass auch wirklich alle.
Selbst die Politiker können darüber lachen, genau, so hätte genau ich zumindest vermutet.
Genau, wir haben die Namen von allen Parteien genommen. Es war ja nichts, wo wir irgendjemanden kritisiert haben, sondern es war einfach nur ein Wortspiel. Und ich glaube, das war eben auch, warum jeder mit dieser Kampagne relaten konnte, weil wir haben niemanden schlecht gemacht. Es war einfach nur witzig. Und ich glaube, deshalb hat die auch so gut funktioniert.
Und ein Fun Fact, ich übrigens hier eine Warnung bezüglich der Aufnahmezeit, oh Gott, aber ich glaube, wir recorden noch.
Ja.
Ein Fun Fact.
Stark, dass du drauf aufpasst. Gerne.
Der da auch entstanden ist nach dieser Politikerkampagne. Ich kenne einen, der ist Sushi-Kunde der allerersten Stunde und der arbeitet bei einem Politiker, der auch ein Ministerium hat, in seinem Büro. Und er hat mir dann geschrieben, wir haben herzlich gelacht. Und
geil.
Das, sehr gut.
Und er war selbst betroffen, also wir hatten auch einen Spruch über ihn. Und ich finde, das ist das größte Kompliment. Und das zeigt auch, dass wir genau diese Linie getroffen haben. Weil wenn du dir vorstellst, du liest mit einer gewissen politischen Einstellung diese Sprüche, denkst dir, warum bis März warten, mit E geschrieben logischerweise. Auf vielen Ebenen ein sehr guter Joke meines Erachtens, bevor er Bundeskanzler wird, was schon offensichtlich war. Und feierst den ab, weil du vielleicht der Partei wohlgesonnen bist und im nächsten Moment liest du dann einen über die Grünen oder so. Und jeder findet sich wieder. Jeder hat so ein bisschen, weiß ich nicht, ein Grummeln im Bauch, weil jetzt wird mein Politiker hier hops genommen, aber im gleichen Moment sieht man, ah, der andere auch. Also ja, eigentlich haben es alle abbekommen. Und auch nicht böse, sondern so humorvoll, genau, liebevoll. Ja. Und eine Marke, die einen zum Lachen bringt, ist doch eigentlich cool. Also genau das finde ich irgendwie schön, wenn ich selber schmunzeln muss über Content, den wir machen. Und diese Autofahrt war sehr witzig, ja. Der Laurin, Shoutouts, ist natürlich eine unglaublich witzige Person.
Der ist sehr witzig, ja.
Aber also, das kommt dann alles aus eurem Team, sage ich jetzt mal raus, dass ein Produktmanager quasi Langeweile auf einer Autofahrt hat, weil vor kurzem ist jetzt auch der OMR-Podcast mit Jérôme Format live gegangen und die haben ja dann viel für Sixt, wo ich auch eben drauf hinaus wollte, diese Sprüche produziert, weil dann irgendwie eine ganze Kreativagentur quasi dahinter steckt und da ist dann irgendwie Lisa und ihr Team oder Andi auf einer Autofahrt so vom Gefühl her, die aber trotzdem auf dem Level Sprüche produzieren können oder Werbestatements sozusagen produzieren können. Glaub, das finde ich halt krass.
Voll, das ist auch das Besondere irgendwie an unserem Team, dass nicht nur das Marketing-Team diese coolen Ideen hat, sondern dass immer wieder Impulse aus allen Abteilungen irgendwie kommen. Also wir sind natürlich dann die, die es exekuten, verarbeiten und rausbringen, aber auch für alles, was im nächsten Jahr so kommt, habe ich schon wieder mitbekommen, dass Laurin mit im Brainstorming war. Daher, ja.
Ich habe Angst.
Ja. Genau, ich auch. Also, aber da wenn kommt
du dann
schon
auch schon Angst hast,
ja, also vor Laurin habe sogar ich Angst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und vielleicht auch ein kleiner Mini-Werbeblock auch an der Stelle, gar nicht für die Fahrräder, sondern für diese Kreativleistung. Weil was wir jetzt auch gemacht haben und gemerkt haben, ist, tatsächlich gibt es Interesse an dieser kreativen Leistung. Und wir haben ja so ein saisonelles Geschäftsmodell. Das heißt, eigentlich ab August, hart gesprochen, das mag Lisa nicht, wenn ich das sage, kann man Marketing abschalten und einfach mal sich zur Ruhe setzen.
Ja, wir schneiden das raus, Lisa, keine Sorge.
Und dann ab Februar fangen wir wieder an. So. Ja. Funktioniert das nicht, der Funnel muss voll bleiben und so weiter.
Black Friday gibt es auch noch.
Genau, Black Friday gibt es auch noch, da muss man scheinbar auch was für machen. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, die Essenz ist, du hast dann trotzdem eine Off-Season, in der hoffentlich weniger los ist, lass uns so sagen. Und in dieser Zeit können wir eigentlich unsere Kreativleistung, die im Team vorhanden ist, auch anderen zur Verfügung stellen. Und das haben wir bisher immer so for free mal ein bisschen gemacht, nebenbei, wenn wir Zeit hatten, haben den jemand gefragt hat. Aber das versuchen wir gerade auch so ein bisschen zu pilotieren. Kann das denn vielleicht so ein Zweitgeschäftsmodell sein in unserer Winterseason, das Team trotzdem weiter heiß zu halten? Weil die wollen ja auch was. Wie gesagt, die sitzen alle mit sehr viel Energie rum und wollen auch irgendwas kreieren, haben Ideen, die passen vielleicht nicht immer. Kampagne wird abgesägt, aber es ist total schade um die Kampagne. Ein anderer kann sie eigentlich spielen. Und wenn wir das weitergeben können und dafür ein paar Cents verdienen, das wäre mega. Deswegen, das ist dieser Mini-Blog, den habe ich mir jetzt einfach mal erlaubt und abgestimmt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber Sushi Media schreibt einfach mal der Lisa oder mir und dann.
Ich kann auch gerne weiterleiten und connecten, ist auch kein Problem.
Das ist wunderschön.
Weil Andi liest keine langen Mails und keine Briefings.
Das ist es. Genau, genau. Ja, im besten Fall einfach an mich, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr gehört werdet.
Aber was sind denn eurer Meinung nach die wichtigsten Hebel, um dann langfristig vielleicht auch eine Marke aufzubauen? Funktioniert das dann sozusagen die ganze Zeit, dieses On-Edge-Thema zu bespielen? Oder welche Kanäle braucht es beispielsweise? Weil ich würde jetzt behaupten, in diesen... keine Ahnung, in dieser Zeit, wo Andi und ich uns jetzt kennen, irgendwie seit 2019, hat Sushi Bikes halt auch eine krasse Wandlung durchgenommen, dass es halt auch sehr viel bekannter in Gesamtdeutschland geworden ist, was dann vielleicht auch mitunter dein Verdienst ist, Lisa, würde ich jetzt einfach mal so von als Außenstehender annehmen. aber ihr habt da schon eine ganz coole Marke aufgebaut und ich glaube, es geht halt nur weiter, aber was braucht es quasi dann vielleicht auch, um einen Six zu werden, um irgendwie einen N26, ING Diba oder sowas von dem Markenbekanntheit eher in Deutschland zu erschaffen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach seinen Markenwerten treu bleibt, weil das sollte immer im Center von allem irgendwie stehen. Und die haben wir für uns relativ sauber definiert, wofür wir eben stehen wollen und wofür eben aber auch nicht. Und das muss für mich immer das Zentrum von allen sein. Und ich glaube, das Drumherum kann sich langfristig irgendwie auch entwickeln. Ich würde gar nicht sagen, dass wir vielleicht für immer diese bolde Marke sein werden. Vielleicht entwickeln wir uns auch leicht in eine oder irgendwie in eine andere Richtung, aber ich glaube, dieses für diese Themen einstehen, die uns wichtig sind und mit dem Humor zu spielen und immer wieder auch anders zu denken, das ist Part von unserer DNA, das wird Sushi irgendwie immer sein. Heute nutzen wir dann als Vehikel vielleicht irgendwie Fake Out of Home oder machen mal eine Guerilla-Marketing-Aktion irgendwie in der Stadt. In der Zukunft sind es dann vielleicht andere Vehikel, keine Ahnung, echtes Out of Home oder vielleicht auch nochmal TV oder Podcast-Werbung und, wo man diesen Humor, dieses Spielerische irgendwie reinbringt. Daher, genau, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man diese Werte immer wieder vor Augen hat und auch diese vielleicht mittelfristig challenged. Ich glaube, das wird für mich die spannendste Aufgabe auch für die Zukunft, wo ich richtig Bock habe, mit einem größeren Produktportfolio, was auch immer da kommen wird, wird sich entsprechend auch die Marke weiterentwickeln. Das ist ganz klar, weil wir stehen jetzt für dieses City-E-Bike und was auch immer sich an Portfolio noch dazu entwickelt, wird den Kern unserer Marke schon auch weiterentwickeln und so werden sich dann auch die Kampagnen weiterentwickeln. Also das ist so das eine und das andere, was du angesprochen hast, sind ja die Marketingkanäle, auf denen wir sind und das ist schon auch eine große Veränderung, die wir die letzten 1,5 Jahre jetzt vorantreiben, einfach basierend auf dieser krassen Zielgruppe, die wir haben. Das ist Fluch und Segen zugleich für mich immer wieder, weil wenn du sowohl 18-Jährige als auch 65-Jährige quasi ansprechen musst, brauchst du halt einen unfassbar breiten Marketingmix. Ich muss auf TikTok sein, ich muss aber eigentlich auch immer noch in den Printmedien unterwegs sein, weil meine Zielgruppe ist überall. Und das ist so die große Challenge, aber auch die geilste Challenge ever, dass wir quasi eigentlich immer nur testen. Test and learn, der Kanal, mal TikTok, mal Pinterest, mal Snapchat. Klappt das nicht? Hat das einen Impact auf die Zielgruppe oder nicht? Deshalb, wir sind deshalb auch wieder diese Schnelligkeit, permanent damit beschäftigt zu screenen, was kommen da draußen an neuen Kanälen, die für unsere sehr, sehr breite Zielgruppe irgendwie relevant sein können. Macht es aber natürlich auch am Ende in der Attribution nicht immer unfassbar leicht zu verstehen, welcher Kanal hat jetzt den allerkrassesten Impact, weil auch da sind wir dann auch wieder beim Thema, wir können ja Marketing einfach mal abschalten. Also im Schnitt ist der Cycle von First Contact mit unserer Brand bis Kauf 9 Monate lang. Deshalb am Ende muss ich permanent irgendwie den Pegel hochhalten, wenn mich heute Leute kennenlernen, die nächstes Jahr im April das Fahrrad dann kaufen. Natürlich in der Off-Season lower als quasi in der High-Season, aber die Maschine muss schon immer wieder ein bisschen weiterlaufen, dass wir nicht jetzt den Fehler machen, dann nächstes Jahr zu wenig Leute irgendwie heiß gemacht zu haben, jetzt das entsprechende Fahrrad.
Aufgewärmt genau. werden und dann genau. gibt's Gas.
Ja. Genau.
Okay, cool. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr, sehr runde Folge. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze ja. einfangen zu dürfen. Dann lass uns doch noch zum Abschluss zur Frage kommen, was war der beste Ratschlag, den ihr jemals bekommen habt? Kann E-Commerce-wise sein, unternehmerisch? Gibt es da irgendwas, was euch direkt in den Kopf kommt?
Boah, ich habe einen. Ich habe tatsächlich einen, den mir mein damaliger Chef bei Keller gegeben hat. Und hat immer gesagt, ey Lisa, the only way is through. Weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es mittlerweile normal ist, dass irgendwie Krisen irgendwie passieren. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass Krisen irgendwie temporär sind. Es kommen immer wieder neue Challenges irgendwie auf uns zu. Und am Ende Augen zu und durch, es bringt nichts, deshalb jetzt aufzugeben oder sich hinzusetzen und zu weinen, sondern man muss halt einfach nach vorne schauen und dann halt neue Lösungen definieren. Wenn das eine nicht funktioniert, gut, dann braucht man halt was anderes. Und genau, das war, glaube ich, einer der Ratschläge, die mich so am meisten geprägt hat, dass es nichts hilft, den Kopf in den Sand zu stecken.
Ich hätte keine andere Antwort von dir erwartet, glaube ich. Schön. Also, das passt irgendwie sehr gut ins Bild, finde ich cool. Was ist bei dir?
Du, schwierig zu matchen. Ich habe gerade über 2, 3 Sätze nachgedacht, aber am Ende bleibe ich einfach bei dem, was mich lange geprägt hat, ist von meinem Papa Vergio. Das steht auch auf meinem Laptop drauf. Eigentlich das Gleiche, nur in Bayerisch, oder?
Stimmt, also, stimmt.
The only way is through, oder?
Through. Ich dachte immer, du kannst besser Englisch als ich.
Oh Mann, es ist eine sehr lustige Folge mit euch beiden geworden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das einfangen zu dürfen. Ich glaube, wir könnten noch eine zweite Folge machen und nochmal 2 Stunden irgendwie weiter quatschen. Ihr müsst zurück auf die Messe. Wir haben keinen Speicherplatz mehr auf der Speicherkarte.
Stimmt. Ich glaube, ich muss da gleich Englisch reden.
Ja, musst du auch.
The only way is through.
Wir bereiten dich nach dem Podcast nochmal kurz drauf vor. Danke, dass ihr es geschafft habt, nach Köln vorbeizukommen, dass ihr die Reise auf euch genommen habt. Ja, ich bin gespannt, wie sich Sushi Bikes weiterentwickeln wird. Und ja, das habe ich, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Wirklich sehr gefreut, das einfangen zu dürfen.
Danke dir.
Dankeschön.
Hat wirklich Spaß gemacht.
War schön.
Sehr cool. Ciao, ciao.
Ciao.
So, das war's für heute. Und ein Dank geht an dieser Stelle an unseren Partner Chatamin. Wenn du deine Kundenkommunikation im E-Commerce aufs nächste Level heben willst, schau vorbei auf chatamin.com. Bis nächste Woche.